Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema LPI. Bei mir ist Klaus Berler, er ist vom LPI Germany oder sogar Europa. Und vielleicht klären wir erstmal, was das LPI überhaupt ist. Hallo Klaus.
Ja, hallo Ingo, grüße dich.
Was ist das LPI?
Das LPI ist erstmal ausgeschrieben Linux Professional Institute. Ja, das ist ein Punkt, da liest man schon mal in Foren, dann da ärgern sich natürlich bei heise.de Linux Professional, das ist an sich ja wohl irgendwie schon ein Widerspruch. Das ist eine Sache, da ärgern wir uns natürlich beim LPI schon und ich denke mal im Linux-Bereich allgemein schon erstmal immer, das fällt mir gerade spontan zu dem Thema ein.
Wieso? Kann man, wenn man Linux benutzt, muss man schon Professional sein oder was ist der Kritikpunkt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder wird darüber gewitzelt oder was?
Darüber wird gewitzelt. Also da gibt es dann immer irgendwelche Forenbeiträge, die behaupten, Linux und Professional an sich, das ist ja schon ausgeschlossen. Das geht doch gar nicht.
Warum soll das nicht gehen?
Ja, das frage ich mich natürlich auch.
Okay, aber was macht ihr denn jetzt?
Gut, was machen wir? Also ganz kurz und knapp, das Linux Professional Institute ist eine weltweit arbeitende Organisation, die eine Zertifizierung für Personen anbietet, die im Bereich Linux, wie der Name schon sagt, arbeiten und da auch möglichst in Richtung professionelle Tätigkeit hin tendieren.
Das heißt, ihr habt ein paar, ich glaube es sind mehrere, Zertifizierung entworfen und Leute können diese ablegen und sind dann zertifiziert nach euren Standards.
Ja, so ganz allgemein und ganz knapp gesagt, genau so ist es. Also es gibt Prüfungen und man muss bestimmte Prüfungen bestehen. Wenn man es besteht oder wenn man die Prüfungen besteht, dann bekommt man das bestätigt und kann dann eine bestimmte Zertifizierung für sich vereinnahmen und nach außen hin zu wo immer man will oder zu wem man möchte sagen, jawohl, ich habe dieses Level erreicht.
Warum habt ihr denn das Ganze, also warum ist dieses LPI überhaupt entstanden?
Also der Ansatz war Ende der 90er Jahre, letztes Jahrtausend. Da wurde von einigen Leuten, die als Techniker auch im Bereich Linux seinerzeit schon gearbeitet haben, festgestellt, dass der Microsoft-Bereich zu einem sehr hohen Teil davon profitiert, dass es so eine starke Zertifizierung gibt. Also die allseits bekannte Microsoft-Zertifizierung unter dem Stichwort MCSE als Stichwort. Das kennt so ziemlich jeder, der irgendwie im IT-Bereich arbeitet.
Echt? Ich habe noch nie was davon gehört.
Ach, interessant. Na gut, also MCSE, das ist eben so ein Microsoft-Zertifizierungstrack, der wirklich sehr bekannt ist. Den hat fast jeder, der irgendwie als Admin unterwegs ist.
Und was mit Windows zu tun hat.
Und irgendwie was mit Microsoft zu tun hat, ja. Mhm. Und das war auch schon in den 90er Jahren sehr populär. Und man hat einfach, also diese Linux-Fachleute haben festgestellt, dass Microsoft schon zu einem hohen Teil seine Bindung der Fachleute an Microsoft daraus bezieht, dass es so eine Zertifizierung gibt. Und es gab sowas eben für Linux in der Form erstmal noch nicht zu der Zeit. Und diese Fachleute haben sich gesagt, sowas brauchen wir auch. Das ist wichtig, damit Linux im sogenannten Mainstream der IT-Industrie Anerkennung findet.
Okay, das heißt also ein paar Leute haben sich gedacht, wir gründen mal dieses Institut.
Richtig, so ist es. Ein paar Leute haben von sich aus die Initiative ergriffen und haben ein Programm entworfen und haben Sponsoren gefunden, haben das nötige Geld aufgetrieben, haben dann danach das Programm entworfen, die Schritte eingeleitet, um tatsächlich dieses Programm dann zu implementieren.
Mhm. Wo ist das Ganze entstanden? Gibt es da irgendeinen Ort, wo man das festlegen könnte?
Ja, kann man schon, wobei man muss sagen, ähnlich wie zum Beispiel auch bei der Linux-Kernel-Entwicklung ist das Ganze sehr stark von Technologie getrieben und auch eher virtuell von Anfang an. Das heißt also, Technologien wurden eifrig genutzt, Mailinglisten wurden von Anfang an genutzt, sodass die Gruppe schon auch nicht nur lokal, sondern von Anfang an auch weit verstreut tätig wurde. Ganz konkret kann ich sagen, also es gibt einen Niederländer, der in der Gründungsgruppe tätig war von Anfang an, also einige Jahre sehr aktiv das Ganze begleitet und gefördert hat und aufgebaut hat. Aber es gibt auch einige US-Amerikaner und Kanadier, die das aufgebaut haben.
Gibt es dann irgendwie so regelmäßige Treffen, sei es jetzt im IRC oder im realen Leben?
Es gab von Anfang an diese Mailingliste und die hat sich, wenn man so will, auch bis heute so gehalten. Also es gibt bis heute die Developer-Mailing-Liste beim LPI, das ist die eine, und es gibt auch eine eher in Richtung Anwender orientierte Mailing-Liste. Aber diese Developer-Mailing-Liste, das ist praktisch von Anfang an schon so vorhanden und ist das wichtigste Kommunikationsmittel auch für die Entwicklung des Programms.
Ist die frei? Kann da jeder drauf? Oder
muss ja, man da? Hm? Die ist frei zugänglich.
Ah ja, okay. Das heißt also, wenn ich sage, ich habe vielleicht eine neue Idee für eine Zertifizierung oder irgendein Teil der Zertifizierung passt mir nicht ganz, ich hätte da ein paar Ideen, könnte ich mich da jetzt subscriben und könnte da meine Ideen loswerden oder zumindest mitdiskutieren oder so.
Richtig, genau.
Okay, ist also so aufgebaut, ein bisschen wie Standard-Open-Source-Projekt allgemeine sind.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und es ist mittlerweile eine komplett weltweite Organisation entstanden?
Ja, das war auch von Anfang an der Plan und wurde auch mehr oder weniger sofort umgesetzt. Das Programm ist ja in erster Linie mal ein elektronisches Testprogramm, was dann in bestimmten Testcentern vorhanden ist und dort eingesetzt wird. Diese Testcenter sind von der technologischen Einbettung praktisch dann auch schon weltweit vorhanden. Das sind also zwei Firmen, die das auch weltweit betreiben, und von daher war die Infrastruktur dafür dann auch da.
Okay, was machen diese Testcenter?
Ja, diese Testcenter, das ist praktisch eine Technologie, eine bestimmte Software, die dort einfach erstmal vorhanden ist, die ermöglicht eben das Abtesten von Fachkenntnissen für ganz viele verschiedene Fachbereiche. Also das ist auch jetzt nicht nur auf Linux oder IT festgelegt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Testprogramme. Da ist also praktisch jetzt Linux nur eins von Hunderten. Mhm. Erstmal.
Ihr habt also in jedem Land eins von diesen Testcentern oder in jeder Region gibt es welche von denen?
Also je nach technologischer Ausbaustufe, sagen wir mal, gibt es unterschiedlich viele. In der ersten Welt sozusagen gibt es natürlich viel mehr als in der dritten Welt, aber im Prinzip kann man fast in jedem Land, oder ich würde sagen wirklich in jedem Land, wenn es nicht gerade politische Gründe gibt, solche LPI-Prüfungen dann auch ablegen auf elektronischer Basis. In Deutschland zum Beispiel gibt es praktisch in jeder mittelgroßen Stadt schon mindestens eins, und in größeren Städten, sage ich mal so grob, immer so zwischen 5 und 10 verschiedenen Testzentren. Mhm.
Gut, wir haben ja schon kurz gesagt, das ganze LPI ist organisiert, ihr organisiert euch über Mailinglisten und sowas in der Art, aber da muss ja auch eine Organisation dahinter stehen, sei es ein e.V., ein Verein oder sowas.
Ja.
Wie ist das organisiert?
Ja, da gibt es erstmal eine Organisation, die weltweit arbeitet, wo dann die Prüfungsentwicklung dann auch direkt als Kern der ganzen Sache angeschlossen ist. Die Organisation ist in Kanada und in USA beheimatet. Das ist also die sogenannte LPI Inc. Organisation, die als nicht profitorientierte Organisation gegründet wurde und das auch bis heute ist. Dann daneben gab es schon relativ schnell lokale, also mit lokal ist gemeint eher national oder regional orientierte Töchter, sogenannte Affiliates, und die wiederum haben dann eine Zuständigkeit für ein bestimmtes Land oder eine Region.
Das heißt also, in Deutschland wäre das LPI Germany.
Ja, also es gab seit 2004 schon ein LPI German genannt, was aber von Anfang an auch für Österreich und die Schweiz mit zuständig war. Da gab es also eine Vereinsgründung seit 2004. und seit 2006 noch zusätzlich eine Service-Gesellschaft, weil ab 2006 unsere Region als sogenanntes Master Affiliate dann anerkannt wurde, was bedeutet, dass wir eigentlich komplett unabhängig vom LPI unsere Budgets verwalten können.
Und es gibt auch noch diesen Europa-Konstrukt, oder ist das jetzt der Teil, von dem du schon sprichst?
Das ist der Teil, von dem ich spreche. Das ist also praktisch Deutschland, Österreich, Schweiz plus Benelux, also Niederlande, Belgien, Luxemburg.
Okay, und was macht Frankreich, Spanien, Portugal,
England? Die machen praktisch ihr eigenes Ding. Ne? Also es gibt praktisch da in den verschiedenen Ländern, nicht in allen, aber doch überwiegend fast in allen, jeweils landesorientierte Organisationen. Aber es ist durchaus unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wann so eine Organisation da Verantwortung bekam. Zum Beispiel in Frankreich gibt es eine universitäre Organisation für die ganzen Unis, die es weltweit gibt, die französischsprachig sind. Das ist also die Organisation, die dort die Verantwortung hält. In Spanien oder in Portugal sind die jeweils Firmen, die das machen. In UK mittlerweile auch. Es ist also ein etwas unterschiedlich aufgestelltes Ensemble an Affiliates.
Okay, also da gibt es keine klare Regelung.
Nein, da gibt es keine festgelegte Regelung.
Tauscht ihr euch dann aus zwischen den ganzen Affiliates?
Durchaus, also wir hatten auch schon unsere Konferenzen, also es gibt sogenannte EMEA-Konferenzen, Europa, Mittlerer Osten, Afrika. Da gab es schon mal Treffen und es wird auch dieses Jahr wieder ein Treffen in Berlin geben, beim Linux-Tag.
Ah, okay. Was macht ihr denn da?
Ja, wir besprechen die aktuellen Themen, Entwicklung vom LPI, Weiterentwicklung des Programmes, Austausch der Regionen, was so in den verschiedenen Regionen aktuell aufläuft an Themen. Das kann ja sehr unterschiedlich sein.
Gut, euer Teil ist also ein e.V. Das heißt also, da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden. Bist du das oder wer ist das?
Ich bin jetzt mittlerweile einer der beiden Vorstände. Also es gibt den e.V., das ist erstmal richtig. Und es gibt eben noch eine Service GmbH, die ja praktisch für das gesamte Handling, Management, Durchführung von Veranstaltungen und so weiter verantwortlich ist. Der LPI e.V. Ist eher eine Organisation, die versucht, auch in Richtung Community aktiv zu sein. Gibt es also erstmal auch persönliche Mitglieder, die sehr viel gute Arbeit fürs LPI in den verschiedenen Regionen leisten, hier bei uns. Und dann auch ein Interessensverband von unterschiedlichen Firmen. Man kann sagen, praktisch, das war die erste Stufe und die zweite Stufe war dann eben diese Service GmbH, die noch dazu kam.
Das heißt, ihr habt auch Wahlen so und eine Mitgliederkonferenz jährlich und sowas, was halt zum
Richtig.
E.V. alles so dazugehört.
Ja, ganz genau.
Okay, dann vielleicht ein paar Worte zu dir. Also wie bist du überhaupt zum LPI gekommen?
Ja, ich bin zum LPI durch meine eigene Ausbildung und meine eigene LPI-Zertifizierung gekommen. Das ist ganz simpel. Ich habe das damals selber mal gemacht in 2002, 2003 und ich fand das höchst interessant, wie überhaupt insgesamt das ganze Linux-System mich eigentlich relativ schnell sehr angesprochen hat, als man mal so ein bisschen dahinter geblickt hat, wie das Ganze eigentlich so aufgebaut ist. Höchst spannend. Und die LPI-Prüfung an sich, die haben mich auch eigentlich dann so gut wie möglich an dieses Thema rangeführt. Ich bin also einer, der tatsächlich auch durch diese LPI-Prüfung Linux strukturiert gelernt hat.
Was hast du ursprünglich mal gemacht?
Also ich bin vom Studium her Diplom-Designer und habe mich dann relativ schnell in den Medienbereich, also digitale Designformen entwickelt, Multimedia. Das war so das Thema, was so Mitte bis Ende der 90er Jahre ja sehr stark aufkam und Internet und so weiter. Da habe ich mich dann betätigt und bin mehr oder weniger dann auch fast automatisch, weil es im Web ja auch immer dann um Webserver geht, irgendwann auf Linux gestoßen.
Und da mal ein bisschen rumgespielt und dann irgendwie entdeckt, ja, das ist ja cool.
Genau.
So wie es heutzutage auch noch vielen Jugendlichen geht.
Ja, irgendwann geisterte mal dieses Apache rum, das ist ja immer so ein Stichwort, Apache. Da denkt ihr, was ist denn das erstmal?
Ja, na, irgend so ein Stamm da drüben über nur das Teich, oder?
Ja, ja, genau. Also das klang ja erstmal wieder höchst spannend. Und ja, aber es ist einfach ein wichtiges, relevantes Thema und irgendwann habe ich es mir dann eben dann im Zuge dieser API-Zertifizierung angeeignet und bin relativ schnell dann auch, weil ich auch als Dozent gearbeitet habe, dann in den Bereich, in den Dunstkreis dieses API-EVs geraten.
Und heutzutage bist du da eigentlich fest angestellt, oder?
Ja, ich bin da fest angestellt. Das hat sich also mit dem Wachstum des APIs hier bei uns in der Region dann auch glücklicherweise so ergeben, dass ich dann immer mehr auch professionell fürs API arbeiten konnte. Mhm.
Gibt es noch andere Angestellte, die das API hat? Oder bist du jetzt für den europäischen Teil da, also wie wir ja gelernt haben, den Teil, der Europa hier bei uns ausmacht, der Einzige?
Also mittlerweile gibt es mehrere. Ich bin da nicht der Einzige. Mhm. Für den Bereich Central Europe, für den wir zuständig sind, gibt es noch einen weiteren Geschäftsführer in der GmbH, der auch zum Teil für seine Tätigkeit bezahlt wird. Und dann gibt es noch außerdem mittlerweile zwei Partnerbetreuerinnen, die bei uns arbeiten, die nicht komplett 40 Stunden, aber Teilzeit für uns arbeiten können. Weiterhin eine Auszubildende innerhalb unserer GmbH, die sich auch um allgemeine Assistenztätigkeiten und Papierprüfungshandling kümmert. Es gibt weiterhin auch dann immer wieder Freiberufler, die dann für ganz bestimmte gezielte Projekte dann auch bezahlt werden. Also es ist insgesamt eine illustre Truppe von ungefähr, sagen wir mal, 15 Personen, die hier bei uns in der Region fürs LPI tätig sind.
Und was kann ich mir jetzt vorstellen, was du so den ganzen Tag machst? Also heute zum Beispiel in Stuttgart sein, ganz klar, aber...
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Eigentlich ist es so ziemlich so Mädchen für alles, ja. Man muss halt sehen, dass die Präsenz des LPIs in unserer Region ständig so gut wie möglich gewahrt ist. Das heißt also, diese ganzen Organisationen rund um verschiedene Messen, seien das jetzt kommerzielle Messen, wie zum Beispiel die CeBIT oder eher unkommerzielle. Also es gibt da eine Riesenmenge an Veranstaltungen und das LPI wird halt zum Glück auch sehr viel angesprochen oder wenn wir andere ansprechen, haben wir oft ein offenes Ohr für unsere Sache. Ja, das alles zu organisieren ist eine große Sache, schon sehr viel Arbeit. Die ganze Pressearbeit, wie eben heute hier so ein Interview, dann aber auch sagen wir intern sehr viel, was die Koordination angeht. Wenn jetzt zum Beispiel eben eine neue Prüfung ausgerollt wird, da hängt ja auch sehr viel dran. Man hängt ja dann irgendwo auch immer in der Kommunikationskette und muss irgendwas zum Beispiel wiedergeben, was jetzt vom LPI initiiert wurde, weiterverteilen oder auch von uns wieder weiter zurück zum LPI Inc. Also da ist eigentlich unheimlich viel. Dann der ganze Bereich von Customer Service, sind täglich mehrere Anfragen zu beantworten oder zu bearbeiten. Sind ja doch mittlerweile wirklich recht hohe Prüfungsanzahlen und deswegen auch immer mehr auch Kundenservice nötig.
Wie finanziert ihr euch eigentlich? Also das klingt ja jetzt lauter Ausgaben, auch so eine Veranstaltung dreht sich ja sehr wahrscheinlich nicht von alleine. Wo kriegt ihr euer Geld her?
Also es sind zwei wesentliche Einnahmequellen, wenn man so will. Also es ist einmal die Prüfung, die ja nicht umsonst ist, sondern durchaus, wenn sie auch nicht sehr teuer ist, aber durchaus auch was kostet. Und das andere sind auch Partnerprogramme. Wir haben ja auch professionelle Partner, drei verschiedene Programme, in denen Partner organisiert sind, mittlerweile ungefähr 150 Organisationen. Und auch da kommt etwas Geld rein.
Kann man das sagen, wie viele Sponsoren ihr so habt und wie viele Partner ihr so habt? Also kannst du das so abschätzen?
Ja, also Sponsoren, Stichwort ist, das kommt auch nochmal mit dazu, wir haben ja auch eine Reihe von guten Partnern, die auch als Sponsoren tätig werden. Was war noch die Frage?
Ja, wie viele das sind? Also wie viele Sponsoren habt ihr, wie viele Partner habt ihr ungefähr?
So ungefähr 10 Sponsoren und circa 150 Partner.
Mhm. Okay, und das, ja, habt ihr da, trägt sich das ungefähr, gebt ihr jedes Jahr euer ganzes Geld aus oder könnt ihr, ja, kann man davon tatsächlich arbeiten, leben?
Also es trägt sich, also wir können davon stabil und gut leben. Mhm. Und auch jetzt gerade in der aktuellen Wirtschaftsflaute muss man sagen, da sind wir zum Glück immun, also Linux wächst ja trotz Wirtschaftsflaute zum Glück immer noch weiter.
Ja, das hat man auch auf der CeBIT gemerkt. Also die einzige Halle, die wirklich voll war, war die mit Open Source, komischerweise drin. Alles andere ist eher runtergegangen.
Ja, genau, da ist ein hohes Interesse und das ist zum Glück immer noch ein Wachstumssegment in der IT-Branche. Mhm.
Ihr seid ja nicht die Einzigen, die Linux-Zertifikate anbieten. Es gibt ja auch noch die, zum Beispiel von den zwei großen Unternehmen, die mir jetzt einfallen, Red Hat bietet ein eigenes Zertifikat an und Novell bietet auch ihr Certified Linux Professional an. Was ist jetzt vielleicht der Unterschied zwischen denen, also zwischen eurem und denen?
Der wesentliche Unterschied ist, dass bei den beiden genannten Firmen die ganze Entwicklung ja innerhalb der Firma stattfindet. Das sind also jeweils Zertifizierungen, die firmenspezifisch sind, also sprich auf die Software der beiden Firmen dann auch zugeschnitten ist. Und beim LPI setzt man etwas tiefer an, dass man sagt, Basis ist praktisch das Linux-Betriebssystem auf Grundlage der Linux-Standard-Base, also eines gemeinsamen Nenners. Und darauf, auf diesem gemeinsamen Nenner der verschiedenen Linux-Distributionen, da setzt man erstmal auf mit den Prüfungsfragen.
Das heißt, ihr fangt einfach ziemlich weit unten an. Also es geht von Hardware los oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es setzt eben da an, wo erstmal keine Unterschiede grob zwischen den verschiedenen Linux-Distributionen bestehen. Insofern ist es eben am Ende eine Distribution, wo man sagen kann, wenn das jemand besteht, dann ist der auch erstmal auch für die verschiedenen Distributionen einsetzbar. Mhm. Das ist der wesentliche Unterscheidungspunkt.
Okay, also der kann eine Red Hat bedienen, der kann ein SUSE Linux bedienen und einen Debian und was weiß ich, was es noch alles gibt. Bei uns an der Wand vorne hängt die ganze große Liste von Linux-Distributionen, die es so gibt.
Genau, das ist die Zielsetzung und es ist eben so, der Fachmann, der braucht das heutzutage, weil der ist in der Regel nicht nur auf einer Red Hat-Maschine oder nur auf einer Novell, sondern der muss auch dann außerdem vielleicht noch sich mit Debian auskennen und vielleicht auch noch zwei, drei andere kennen. Also er wird meistens nicht nur auf einer Distribution tätig sein.
Mhm. Gibt es so ein bisschen Konkurrenz zwischen den verschiedenen Zertifizierungen oder würdest du sagen, das existiert nicht?
Also durchaus gibt es eine gewisse Konkurrenz und das ist ja auch was den Markt wieder belebt. Doch sicherlich schon, wobei wir sagen eigentlich auch immer, dass sich unser Programm mit dem von Red Hat sehr gut verträgt, weil der Red Hat eine ganz andere Form der Prüfung anbietet. Das ist ja bei Red Hat dieses praktische Testen, bei Novell auch, während wir uns auf theoretisches Abfragen in Form von Multiple-Choice hauptsächlich und Lückentextfragen stützen.
Okay, das habt ihr gar keinen praktischen Teil. Also nicht, wo man mal am Computer sitzt und irgendwas machen muss.
In der Prüfung selber nicht, wobei wir natürlich immer wieder sagen, das machten auch sehr viele Trainer, die trainieren natürlich ständig praktisch auf der Maschine und auch die LPI-Prüfungsvorbereitung ist praktisch ständiges abchecken auf der Maschine, wie bestimmte Dinge funktionieren.
Also es würde auch Sinn machen, vielleicht alle von diesen Zertifizierungen zu machen, also vielleicht die von Red Hat und eure und die von Novell und eure oder so, das kann man alles miteinander.
Ja, das schließt sich überhaupt nicht aus, man kann da durchaus mehrere machen. Wie gesagt, unsere ist halt im Unterschied zu den anderen beiden erstmal unabhängig von einem Hersteller. Das ist der wesentliche Unterschied. Wir sind da praktisch in dem Bereich Experten, was das Erstellen von Prüfungsprogrammen angeht, während sich die beiden anderen unter anderem eben auch um Prüfungen kümmern, aber auch sehr viel um Softwareerstellung und sehr viele andere Dinge.
Und ich glaube, ihr habt auch die meisten Zertifizierten, oder?
Ja, von den reinen Zahlen her kann man das sagen, dass wir weltweit auch die höchsten Zahlen haben, ja.
Wie viele sind das ungefähr gerade?
Also die Zahlen, die immer wieder veröffentlicht werden in den Presseerklärungen, die beziehen sich einmal auf die reinen Prüfungen und man braucht ja für LPIC 1 und LPIC 2, da kommen wir gleich noch zu, jeweils zwei Prüfungen, um eine Zertifizierung zu bekommen. Die reine Anzahl an Prüfungen sind jetzt so um die 200.000 und die Anzahl an Zertifizierungen um die 65.000 weltweit jeweils.
Okay, kann man sagen, wie viele Leute ungefähr die Zertifizierung dann auch schaffen, wenn so eine von diesen Prüfungen abgelegt haben? Gibt es da Statistiken bei euch? Also wenn du sagst, was weiß ich, 80% schaffen es oder 90 oder 60 oder so?
Sagen wir mal so grob 70% ungefähr, ja.
Mhm. Okay. Also es gibt tatsächlich Leute, die es dann halt nicht schaffen, aber das ist zum Glück nicht der größere Prozentteil.
Ja, zum Glück nicht, aber es gibt schon einige, die es leider nicht schaffen, ja.
Das ganze Konzept ist angenommen in Unternehmen?
Definitiv. Also es gibt Firmen, die auch unter anderem in Stellenausschreibungen dann schreiben, dass es wünschenswert ist, eine LPI-Zertifizierung nachzuweisen. Da gibt es schon auch einige Personaler in Unternehmen, die das LPI gut kennen. In Firmen jetzt in der Branche selber zum Beispiel auch besonders, also wenn wir mal bestimmte Linux-Fachfirmen nehmen, die weisen da auch schon sehr deutlich darauf hin, dass sie gerne zum Beispiel LPIC 1 oder LPIC 2, eventuell sogar auch LPIC 3 Fach qualifizierte Personen suchen.
Wie ist das eigentlich, wenn ich so eine Zertifizierung habe, wie weise ich das nach? Kriege ich dann ein Papier, was ich dann einfach kopiere und da dem Unternehmen dann mitschicke oder wie kann ich das machen?
Es ist ein bisschen mehr, also es ist erstmal vom LPI selber wird ein Zertifikat geschickt, das hat man natürlich immer gerne, das kann man sich an die Wand hängen, in der Unternehmung oder zu Hause, je nachdem. Und man bekommt eine Scheckkarte, da steht dann auch die LPI-Nummer drauf, jeder bekommt so eine ID, ist also beim LPI auch registriert. Dann gibt es aber außerdem auch noch einen bestimmten Code, den man jedem mitteilen kann, dem man das mitteilen möchte. Also normalerweise dann auch Firmen. Mit diesem Code kann dann die Firma auf die Website beim LPI gehen, eingeben und dann auch prüfen, ob denn diese Zertifizierung tatsächlich vorliegt. Das heißt, es ist dann ein Abchecken in der LPI-Datenbank. Eine Überprüfung direkt auf der Datenbank, wo dann auch keinerlei Betrug möglich ist.
Aber was ist das? Das ist irgendwas Eigenprogrammiertes, was ihr da habt? Und
ja.
Ja, okay. Dann gehen wir vielleicht auf diese verschiedenen Zertifikate, die ihr habt. Also es sind ja drei an der Zahl, vielleicht werden es ja irgendwann mal mehr, ich weiß ja nicht. Das erste ist quasi so ein Basislevel, dieses LPIC 1. Vielleicht kannst du mal sagen, was da so die Inhalte sind? Also was muss ich da können, um so ein Ding zu bestehen?
Ja, du hast das richtig gesagt. Das ist ein Basislevel, dieses LPIC 1. Das umfasst praktisch dieses gesamte Set so an Kommandos, die man als Administrator kennen sollte, wenn man sehr viel auf Linux arbeitet. Also da gibt es natürlich erstmal diese ganzen GUI-Unix-Commands, die man kennen sollte. Von der Ausrichtung her ist es dann hauptsächlich Arbeiten auf einem lokalen System, aber auch schon gewisse Netzwerkkomponenten und natürlich auch bestimmte Server, die man dann auch kennen sollte, wie zum Beispiel SSH, Secure Shell und so weiter.
Kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also was für Kommandos muss ich da so kennen? Also wie tief geht das?
Also es geht von den Abfragen schon so tief, dass man dann auch bestimmte Optionen kennen muss. Dann werden dann schon in bestimmten Fragen, wird dann schon auch verlangt, dass man eine bestimmte Option von einem RPM-Command oder einem YUM-Command und so weiter für Packet-Management kennen sollte.
Okay.
Oder also kennen muss ich sagen, weil wenn man es dann nicht kennt, dann wird man die Frage eben nicht korrekt beantworten können.
Okay, aber das ist eine Multiple-Choice-Aufgabe in der Regel, oder?
Ja, also überwiegend Multiple Choice und dann kommt noch dazu, nicht nur eine Antwort ist dann korrekt, sondern es können auch schon mal zwei oder drei Antworten korrekt sein und dann auch Lückentextfragen noch außerdem.
Also im konkreten Fall muss man da sich tatsächlich dann viel Wissen aneignen, dass man das hinkriegt. Also ich meine, normal würde ich sagen, wenn ich ein Kommando nicht weiß, ja, gehe ich in die Manpage und gucke es mir an, oder?
Ja genau, und das kann man eben hier nicht. Ne? Bei einer LPI-Prüfung hat man keinerlei Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung. Und ich sag mal, das Optimale ist natürlich immer, dass die Person schon dieses Fachwissen hat, zum großen Teil, und jetzt nicht unbedingt von null anfangen muss und sich auf die LPI-Prüfung vorbereitet. Also wünschenswert ist immer so, sag mal grob ein Jahr Berufserfahrung, die man dann mitbringt, um so eine Prüfung dann auch locker zu machen. Mhm.
Aber wie viel Prozent würdest du jetzt sagen, fangen da von null an und wie viel machen das? Vielleicht machen die ja auch so eine Prüfung aus dem Stand, ich weiß nicht.
Ja, ist unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich Fachleute, die vielleicht schon 10 Jahre lang unter Linux arbeiten als Admins und jetzt sagen, jawohl, jetzt ziehe ich das mal durch. Ich mache jetzt mal LPIC 3 und da muss man halt bei LPIC 1 anfangen, weil also wir lassen es nicht zu, dass man erst auf dem höchsten Level startet. Man muss also Stufenkonzept durchhalten und bei LPIC 1 anfangen. Die machen es natürlich dann ganz locker, ohne Vorbereitung möglicherweise. Und dann gibt es natürlich die anderen, die zum Teil auch durchaus durch staatlich finanzierte Fortbildung zum Beispiel in diesen ganzen Bereich reinkommen und dann auch vielleicht bei Null anfangen. Das kann schon sein. Das heißt, die bekommen dann Training und machen dann irgendwann die LPI-Zertifizierung obendrauf.
Gut, ihr habt für LPIC 1 jetzt gerade zum 1. April komplett alles mal über den Haufen geworfen. Also vielleicht nicht komplett, aber einen großen Teil doch. Das heißt also, da sind jetzt komplett neue Inhalte reingekommen.
Zum Teil ja. Es ist eine Revision, denke ich, ist der beste Ausdruck. Das heißt, es wird nicht alles über den Haufen geworfen, sondern einiges bleibt auch, was sehr solide ist und was man nicht so schnell ändert. Es ist ja ein Programm, was Fachwissen auf so einem Level an abfragt, was nicht sich innerhalb von 1-2 Jahren ändert. Also diese ganzen Unix-Commands, die sind ja schon wirklich sehr alt und die ändern sich nicht und das bleibt auch. Aber was eben doch zum Teil sich ändert, sind zum Beispiel die Hardware-Voraussetzungen von Maschinen. Da hat es im Laufe der, sagen wir mal, letzten 5 Jahre schon auch wieder gewaltige Änderungen gegeben, aber natürlich auch im Bereich des Linux-Kernels und der Softwareentwicklung. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es aktuell bleibt und deswegen ist das Programm jetzt auch gerade zum 1. April erneuert worden.
Wie oft ändert ihr das? Also wie oft gibt es da so eine Revision?
Es ist jetzt gerade im letzten Jahr dann im Zuge dieser Revision festgesetzt worden, alle 2 bis 2,5 Jahre das Programm jeweils zu erneuern.
Was sind jetzt für neue Inhalte drin in LPIC 1?
Also was bei LPIC 1 jetzt neu ist, ist zum Beispiel SQL-Abfragen. Das heißt also ein SQL-Grundwissen, was jetzt also nicht Linux-spezifisch ist. Da ist eben festgestellt worden, dass es auch sehr wichtig ist und deswegen ist das mit aufgenommen worden.
Das heißt, ich muss also ein MySQL Server nicht administrieren können, sondern auch SQL-Statements zusammenbauen können.
Ja, also ein SQL-Grundwissen, genau. Also es hat nichts mit MySQL als Produkt zu tun, sondern es ist ein SQL-Standard-Grundwissen, was abgefragt wird.
Okay, welchen neuen Inhalt gibt es noch?
Ja, es gibt also eine Reihe von Dingen, die bisher nicht so stark in der Prüfung waren, die jetzt stärker oder neu hinzukommen. Das ist zum Beispiel Lokalisierung und Internationalisierung von Systemen. Dann Data Encryption, also alles, was irgendwie mit Verschlüsselungstechnologien zu tun hat.
Auch wie ich eine Festplatte verschlüssel und sowas schon? Oder da auch wieder nur Basis, wie funktioniert AES, wie funktioniert sowas in die Richtung?
Also es ist eher Basiswissen. Also dieses tiefergehende Wissen, was du jetzt ansprichst, das kommt dann in der neuen Prüfung 303.
Okay,
gut. Ja.
Gehen wir später drauf ein.
Genau, gehen wir später drauf ein. Dann zum Beispiel bei den Paketmanagern. Gibt es ja auch mittlerweile starke Entwicklungen in Richtung... Ja, das... gut, es werden die zwei...
Früher war RPM, DPKG und jetzt mittlerweile hat man ja YAM, hat Zipper, hat... Aptitude, Synaptic und was weiß ich.
Ja, genau. Also was wichtig ist, ist eben diese Repository-bezogenen Paketmanager, eben YUM und Aptitude, die werden jetzt auch einbezogen. Das war vorher nicht so. Und da gibt es also dann auch mehr Fragen zu. Also wichtig ist eben hier, man muss eben wieder beide Welten kennen. Man kann sich nicht nur auf Debian oder nur auf Red Hat konzentrieren, sondern beides Fachwissen muss vorhanden sein.
Ja. Wobei es natürlich auch wieder sowohl Linux-Distributionen gibt, die weder YAM noch Aptitude benutzen.
Dann
müsste man eigentlich ja auch noch erweitern. Also. Aber da habt ihr euch jetzt einfach auch mal auf die.
Ja, ich weiß nicht, auf welche du jetzt anspielst genau.
Na, zum Beispiel SUSE hat ja nochmal was Eigenes. Und ich meine, wenn ich mir einen Gentoo nehme, dann sieht es wieder komplett anders aus.
Ja, es ist richtig. Also es stützt sich schon auf diese beiden genannten.
Da ist aber nicht, dass man jetzt sagt, im Gentoo müsste man auch administrieren können oder so. Das lasst ihr jetzt mal, klammert ihr dann eher ein bisschen aus.
Klammert man erstmal aus insofern, dass es geht eben wirklich immer um den Standard-Level, Linux Standard Base und diese Spezifika der verschiedenen Distributionen spielen erstmal keine Rolle.
Gut, was kommt noch dazu? Also was ist noch neu?
Neue Inhalte meinst du?
Ja, genau.
Also bei Epic 2 denke ich, dass mit das...
Nee, wir sind noch bei Epic 1. Lass uns mal bei Epic 1 bleiben. Oder wenn du sagst, es kommt nichts Neues hinzu, was ist rausgeflogen dafür?
Ja, das ist ja auch immer wichtig. Man redet immer von dem Neuen, aber wichtig ist auch zu sehen, was ist denn raus?
Genau.
Also da gibt es eben im Bereich Hardware Neuerungen. Die Hardware hat sich schon, wie gesagt, in den letzten Jahren deutlich geändert und da ist auch der Hardware-Teil angepasst worden. Da wurde vorher sehr viel mehr abgefragt. Das ist jetzt weniger und ist auch eher auf Softwareabfragen dann spezialisiert. Also
das heißt, also da muss ich wissen, wenn ich jetzt das Hardware habe, wie lade ich ein Modul in den Kernel oder was kann ich mir jetzt unter Hardware-Fragen vorstellen?
Richtig, genau. Um ja, sowas okay. geht es.
Mhm, okay.
Not probe. So
genau, als Beispiel. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das hat sich geändert, da ist also ein Teil rausgeflogen. Was ja. Ist der irgendwo hingewandert oder habt ihr den komplett rausgelassen?
Der ist einfach jetzt rausgeflogen. Also es wurde auch schon in den letzten Monaten immer mal wieder kritisiert, dass es ja veraltete Technologien sind, die nicht mehr so eingesetzt werden, was zum Teil natürlich auch stimmt. Und dementsprechend wird das jetzt auch erneuert und kommt nicht mehr so vor.
Mhm. Okay, noch irgendwas dazugekommen oder noch irgendwas weggefallen? Also ich habe, glaube ich, gelesen, ja. Ihr habt so ein paar Mail-Teile und sowas rausgenommen.
Ja, es ist zum Teil, ist es auch in Epic 2 rübergewandert, aber was auf jeden Fall zum Beispiel neu ist, ist Hilfen für Behinderte, mhm. zum Beispiel Stichwort, dass auch sowas abgefragt wird. Aber andere Sachen sind dann vielleicht technologisch interessierter oder relevanter für den Bereich Epic 2.
Gut, würdest du sagen, ja, okay, gehen wir noch auf eine Sache ein. Epic 1, wir sagen ja immer Epic 1, aber es ist ja nicht nur eine Prüfung, das ja. sind zwei.
Richtig, es sind zwei. Es sind zwei unabhängige Prüfungen, die man eben auch unabhängig voneinander bestehen muss. Das ist hauptsächlich, weil einfach der Stoffumfang so groß ist, dass man sich dann entschieden hat, wir teilen das lieber in zwei Teilprüfungen ein.
Die sind wie viele Minuten?
Das ist alles standardisiert. Es sind jeweils 90 Minuten maximal Bearbeitungszeit und es ist jetzt auch seit der Reform, seit 1.4. grundsätzlich immer 60 Fragen.
60 Fragen. Jede Frage gibt wie viele Punkte? Ist es unterschiedlich?
Das ist gleich und ist auf der API-Seite auch im Detail nachzulesen. Es gibt halt unterschiedlich viele Fragen zu bestimmten Themen, je nach Wichtung. Diese Wichtung ist auch ein bestimmter Wert, der auch auf der API-Seite nachzulesen ist.
Ah, okay. Es gibt also eine Gewichtung für jeden Bereich
ja, nochmal. Für jedes sogenannte Objective oder Inhalt, ja.
Ah, steht das, kriege ich das, wenn ich jetzt eine Prüfung mache, sehe ich das auch nochmal auf dem Prüfungsbogen oder sowas? Oder
Nein. muss
ich sowas vorher wissen?
Das sollte man vorher wissen. Also wenn man sich vorbereitet, sollte man strukturiert diese Objectives, die ja vom LPI veröffentlicht werden, einfach mal durchgehen. Das ist auch eine sehr gute Prüfungsvorbereitung oder ein gutes Training. Wenn man möchte, kann man einfach diese veröffentlichten Objectives einfach von A bis Z durchgehen.
Mhm. Muss ich jetzt wie bei einer Klausur sagen, ich muss 50% bestehen oder wie viel muss ich wissen?
Ja, es gibt ein bestimmtes Limit an Punkten, was man erreichen muss. Das liegt bei 500.
500 von wie vielen Punkten? Von 1000 oder von?
Von insgesamt 800.
Also ein bisschen mehr als 50% muss ich wissen, dass ich da durchkomme. Also nicht ja. jetzt so wie bei einer normalen Klausur, da sagt man so, 50 soll ich mindestens wissen, das ist so eine glatte 4-0, ihr wollt ein bisschen mehr sogar haben.
Ja, genau.
Schwieriger als an der Uni. Okay, ich kann diese zwei Prüfungen auch nacheinander sofort machen oder wenn ich jetzt mich sowieso auf alles vorbereite,
ja, durchaus.
Kann ich auch machen.
Kann man machen, ja. Wenn man sich tough genug fühlt, kann man auch direkt hintereinander zwei Prüfungen machen.
Und kriege dann gleich mein Zertifikat, weil ich muss tatsächlich beide machen, um Epic 1 zu bestehen.
Richtig.
Und dann kriege ich auch erst das Zertifikat. Kriege ich irgendeinen Hinweis, dass ich zumindest die Prüfung 101 bestanden habe oder
ja.
ist es dann nur eine E-Mail? Oder?
Ja, also grundsätzlich immer eine E-Mail. Das heißt also, wenn man jetzt die Prüfung besteht, bekommt man dann von API eine E-Mail, die das bestätigt. Wenn man das in einem Testcenter macht, elektronisch, kriegt man dann auch von dem Testcenter direkt einen Ausdruck, der das bestätigt.
Wenn ich das an einem Testcenter mache, habe ich den Vorteil, dass es sofort gleich da ist, ne?
Der Vorteil ist, man drückt auf den Knopf und bekommt mhm. direkt in Reply, ob man bestätigt, ob man bestanden hat oder nicht bestanden hat.
Mhm. Okay, und wenn ich das auf Papier mache, dann braucht ihr eine Weile.
Ja, dann dauert die Auswertung etwas, weil die halt von Hand zum Teil oder durch Scanning gemacht wird und vor allen Dingen müssen die Materialien erstmal in die USA geschickt werden.
Okay. Warum prüft ihr das nicht selber? Warum muss das alles erst von A nach B transportiert werden?
Das sind einfach Sicherheitsgründe.
Okay. Also was ist das für ein Grund? Denn ja, es dürfen nur bestimmte Leute einfach da drüber gucken, oder wie?
Ja, ich sag mal, je weniger es davon gibt, umso sicherer ist es, ganz allgemein. Und man hat sich immer im LPI vorbehalten, dass man das auf einem System weltweit nur machen kann.
Das heißt, wenn ich so eine Prüfung mache, werden die Dinge eingesammelt und dann werden die versiegelt und dann gehen die mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug irgendwie rüber, oder
ja, was? Ja, wenn es auf Papier ist. Aber das ist eben nur ein geringer Teil. Der Hauptteil der Prüfung wird halt elektronisch absolviert, weil es ja auch viel einfacher ist. Und man ist ja auch meistens froh, wenn man sehr schnell dann schon das Ergebnis weiß.
Wo kann ich denn diese Prüfung ablegen?
Ja, also es ist in der Regel so, dass die ganzen Trainingsfirmen, hauptsächlich privat organisierte Trainingsfirmen, dann eben in einem Raum solch ein Testcenter haben. Testcenter hört sich erstmal groß an. Das ist im Prinzip eine Workstation oder zwei, je nachdem, die dann präpariert sind, sprich wo eben diese spezielle Software läuft, um diese Tests durchführen zu können.
Das ist wieder eine Software, die von euch entwickelt wurde?
Nein, das ist nicht von uns entwickelt. Es gibt wohl ein Projekt beim LPI, wo so etwas auch entwickelt wird, aber das bei den Testcentern, was im Einsatz ist, das kommt von zwei anderen Firmen.
Kannst du sagen, welche, oder ist es
übrigens gar nichts? Ja, natürlich. Ja, das sind die beiden Firmen View und Prometric.
Okay, sagt mir jetzt auch nichts, aber gut. ja, das heißt also, ich suche mir auf eurer Internetseite irgendjemand raus, der solche Sachen anbietet, oder was kann ich machen, um jetzt diese, sagen wir mal, ich will die LPI 101, also den ersten Teil der LPI 1 Prüfung ablegen, was mache ich da?
Ja, was mache ich da? Also ich dachte ja vorhin schon mal, dass die Prüfungsinhalte veröffentlicht werden, und das ist eigentlich immer ganz wichtig, dass man die im Auge behält. Man sollte also nicht sofort nur irgendein x-beliebiges Buch ansteuern oder irgendeine externe Quelle, sondern man sollte wirklich erstmal beim LPI gucken, weil das LPIC-Programm und die Prüfungsinhalte vom LPI veröffentlicht werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ist nicht zu unterschätzen. Also das ist eben immer beim LPI, das ist der aktuelle Stand der Prüfungen. Das kann man sich, wenn man möchte, eben auch schon als Fahrplan zurechtlegen, woran man sich orientiert, wenn man sich auf die LPI-Prüfung vorbereiten möchte. Gibt natürlich dem ergänzend zu diesen reinen Lernzielen eine ganze Menge, eine ganze Landschaft an unterschiedlichen Trainingsformen, ob das jetzt Bücher sind oder Trainingsunterlagen oder strukturierte Trainings an für sich, also sag ich mal, Wochentraining, Angebote, da gibt es eine ganze Menge.
Ich kann also ins Linux-Hotel gehen und kann mich da eine Woche zurieseln lassen, in Anführungsstrichen.
Genau, das machen zum Beispiel auch einige, die das mal in Ruhe konzentriert lernen. Die können dann auch zum Abschluss sogar die Prüfung machen. Oder es gibt jetzt zum Beispiel aktuell Videotrainings, also videobasierte Trainingseinheiten. Da gibt es also von, sag ich mal, einem ganz geringen Etat bis zu einer hohen Ausgabe gibt es alles an Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann.
Gut, und dann habt ihr auf euren Seiten eine Liste an, also sowohl Leute, die Trainings anbieten, als auch Trainingscenter, wo ich dann hingehen kann und die Prüfung ablegen kann?
Ja, also wir haben für unsere Partner, wir haben ja organisierte Trainingspartner, haben wir auch eine eigene Website, das ist lpi-atp.eu, wo die auch gelistet sind.
Gott, was ist ATP?
Approved Training Partner. Okay. Ja, das ist halt durchaus auch ein Qualitätsstandard, weil diese Trainingspartner, die haben auf jeden Fall LPIC-zertifizierte Trainer und sie nutzen auch Trainingsmaterial, was vom LPI zertifiziert wurde, sprich also auch nochmal überprüft wurde auf Vollständigkeit und Qualität.
Gut, das heißt also, ich kann mich jetzt nicht selber hinstellen und sagen, ich mache jetzt mal LPI-Trainings.
Kann ich schon, wenn ich das möchte, aber dann bin ich kein ATP-Trainingspartner.
Da muss ich Geld für bezahlen, wenn ich sowas werden will, oder?
Ja, es kostet auch eine gewisse Gebühr.
Okay. Gut, also dann gehe ich auf die Seite, suche mir einen aus, telefoniere den an und sage, du, hör mal, ich brauche da so ein Training.
Ja, genau. Also Trainingsangebote, wenn man mal auf irgendeiner Suchmaschine LPI eingibt, wird man sehr schnell finden. Da gibt es also auch praktisch auch in jeder Stadt ja in Deutschland zum Beispiel Trainingsangebote.
Was kostet so eine, also sagen wir mal, ich lasse zuerst ein Training machen oder ich trainiere da, nicht jetzt selber, sondern lass mich trainieren quasi.
Ja.
Und macht dann noch die Prüfung. Was kostet sowas ungefähr?
Ich sag mal so 500 Euro, vielleicht sollte man schon dafür einkalkulieren, mindestens.
Was kostet nur die Prüfung? Ich sag, ich nehme mir ein Buch oder ich weiß es alles, gehe jetzt nur die Prüfung machen.
Also die reinen Prüfungskosten ist nicht so erheblich. Da ist also eine einzelne Prüfung, wenn ich das elektronisch im Testcenter mache, 135 Euro.
Dann nur zum Beispiel LPI 101.
Richtig. Also jede einzelne Prüfung 135 Euro. Und noch günstiger ist es, wenn ich es auf einem bestimmten Event mache oder einer Messe, dann auf Papier. Da fallen zurzeit Kosten von 75 Euro pro Prüfung an.
Ist aber auch eigentlich komisch, warum sind die elektronischen Prüfungen teurer als die manuell hand zu auswertenden Prüfungen? Weil elektronisch ist doch viel einfacher für euch, oder?
Für uns ja, aber es ist halt ein Dienstleister, der auch noch in der Kette mit da dran hängt. Das ist eben eine der Firmen, die die Infrastruktur liefern und die wollen auch noch ein bisschen was verdienen.
Okay, ansonsten macht ihr das dann selber und dann liegt das alles in eurer Hand und da ist es ja dann ein Dick billiger und wird halt auch von Freiwilligen größtenteils gemacht, oder? Auf diesen Messen?
Wird zum Teil von Freiwilligen gemacht, genau. Der Service beim LPI natürlich nicht von Freiwilligen, sondern von Festangestellten aus Sicherheitsgründen alleine. Aber also wirklich auch immer wieder muss man betonen, auch durch freiwillige Mithilfe auch unter anderem so günstig gemacht, muss man sagen. Also die Zugänglichkeit, das ist ja allgemein ein ganz wichtiges Thema beim LPI, ist möglichst optimal, ne? Also möglichst für günstiges Geld eine aussagekräftige Zertifizierung zu erlangen. Das war von Anfang an auch das Ziel des LPIs. Ne? Mhm. Also das auch, muss man ganz klar sagen, im Unterschied zu anderen Anbietern, auch im Linux-Bereich, wenn man mal sich da die Preise genauer anguckt, wird man sehen, dass da auch Welten zwischenliegen.
Mhm. Es sind teurer. Also wenn ich jetzt zu Red Hat gehe und eine Prüfung machen würde, ist teurer.
Ja.
Okay. Auch wenn, wenn ich das jetzt komplett von einem Anbieter, von einem Partner von euch machen lasse, dann ist es, meinst du, ist es auch noch teurer? Also ich meine, diese Trainingscenter wird wahrscheinlich auch so sein, die sind einmal Partner von euch und einmal bieten sie wahrscheinlich auch noch eine Red Hat und Linux-Zertifizierung an, oder?
Ja, die meisten müssen sich ja einfach sehr breit aufstellen und bieten natürlich eine Menge an. Ja.
Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Prüfungen, weil wir haben ja bis jetzt nur Epic 1 besprochen. Und haben gesagt, da sind ein paar Sachen auch in Epic 2 rübergewandert. Also, was haben wir gesagt? Mail-Server und sowas, ne? Das habt ihr, so ein bisschen Administrationszeug, das war vorher in Epic 1 drin und das ist jetzt eher in Epic 2.
Ja, muss ich ein bisschen korrigieren. Also, okay. Was rübergewandert ist, ist, also man hat sich nochmal hingesetzt in verschiedenen Sitzungen von einem Technical Advisory Board, was immer wieder zu Konferenzen tagt und hat überlegt, was ist hier wirklich notwendig für den Epic 1, für dieses Profil, was man hier erreichen will und was nicht. Und da ist festgestellt worden zum Beispiel, dass das Kompilieren von Software jetzt was ist, was ein Admin so normalerweise nicht macht. Das ist zum Beispiel jetzt in den Epic 2 Level gewandert, weil das eher jemand macht, der mehr Erfahrung hat. Oder auch bestimmte Netzwerkthemen. Also da werden jetzt dann nur noch die Netzwerk-Standard-Themen auf dem Basislevel in Epic 1 abgefragt und also alles, was...
If-Config und sowas.
Mehr, ja, genau, solche Sachen.
Aber und Routing alles, dann schon wieder nicht mehr oder was?
Ja, oder? Genau. Also wenn es dann einfach tiefer geht und umfangreicher wird, dann ist das dann jetzt im Epic 2-Bereich.
Also Epic 2 ist dann schon... Jemand, der nicht nur, ja, also wie kann man das sagen? Das ist nicht nur so ein kleiner Administrator.
Ja, das ist jemand. Ja, das ist schon jemand, der von seinem Tätigkeitsprofil her deutlich länger Erfahrung hat. Man muss dazu nochmal sagen, es ist ein wesentlicher Teil der Prüfungsentwicklung, es gibt immer Abfragen, die auch weltweit stattfinden anhand von Formularen, wo dann einfach die Personen, die dann für so eine Prüfung geeignet sind, dann ihre Profile eingeben und Epic 2 geht von einem Profil aus, wo jemand durchaus schon, sagen wir mal grob 4 bis 5 Jahre Berufserfahrung hat und auch schon andere in einem Team anleitet, also einfach einen anderen Erfahrungs-Background hat.
Das heißt, ihr habt ja die Sache, die Zertifizierung LPIC 2 dann auch umstellen müssen jetzt zum 1.9., oder?
Zum 1.4. Ja, genau. Also auch da gibt es einige neue Themen und einiges an Umstellungen.
Mhm. Kannst du noch sagen, ist noch irgendwas neu? Oder ist da auch was rausgefallen zum Beispiel?
also rausgefallen, nicht, es gibt jetzt einen stärkeren Fokus auf Troubleshooting zum Beispiel. Das ist rauszustellen. Und was so bestimmte Technologien angeht, wird jetzt zum Beispiel auch UDEV abgefragt.
Was ist UDEV? UDEV, oder? UDEV.
UDEV, ja.
Ja,
okay. UDEV.
Ja, okay. Das eben Treiber, irgendwas mit ja, wie Devices unter Linux angesprochen werden.
Ja, dieses ganze UDEV-System ist ja eins, was noch nicht so alt ist. Deswegen war es auch bisher noch nicht so in der Prüfung drin.
Mhm. Ja, und ich habe gesehen auch, ihr fragt auch Sachen wie, also da muss man auch DNS administrieren können, da muss man eher den Apache administrieren können und sowas. Sowas ist dann in LPIC 2 drin, Mail-Server. Ja.
Richtig, genau. Zum Beispiel Mail-Server jetzt, Protokolle IMAP und POP, die waren bisher auch nicht so drin, die sind jetzt auch in der neuen Prüfung drin.
Und DNS und
DNS und Apache zum Beispiel, ja.
Genau. Samba?
Samba auch
NFS.
Grundlagen Samba auf jeden Fall auch, wobei es aber auch zu Samba dann die 302er Spezialprüfung gibt.
Okay. NFS und sowas, also ja. So den ganzen Kram, also so schon eher Dienste, während man bei Epic 1 ja zwar so, ich bringe das Linux ans Netz und komme so ein bisschen mit der Kommandozeile klar, aber da ist wenig Dienste abfragen, kommt jetzt bei Epic 2, also so, ja, was macht ein Mail-Server,
wie administriere
ich einen Mail-Server, also da kommen die verschiedenen Dienste dann und
genau. Die
Administration der Dienste
hinzu. Richtig, also andersrum nochmal eben dieses ganze Fachwissen, was so ein Admin oder Systems Engineer mit so vielen Jahren Erfahrung hat, das wird dann auch abgefragt, ne, in der ganzen Breite. Ein neues Thema, was jetzt auch in der Epic 2er Zertifizierung drin ist, das ist LVM, Logical Volume Management.
Ja, finde ich sehr sinnvoll. Ist auch was man unbedingt einsetzen sollte heutzutage, spart schon Arbeit. Also gerade wenn man mal was kleiner oder was größer machen will oder noch eine Partition hinzunehmen will und so, macht das schon durchaus Sinn.
Ich sollte an der Stelle einfach nochmal sagen, dass eben auch das Fachwissen von sehr vielen Professionals weltweit in die Prüfung mit einfließt. Einfach durch dieses System mit der Mailingliste und auch durch Treffen des Technical Advisory Board werden Unabhängige, die gar nicht beim LPI beschäftigt sind, die aber eben auch als Fachleute anerkannt sind, auch mit in die Entwicklung einbezogen.
Das heißt also, bei diesem Board-Treffen ladet euch dann mal jemand ein, der auch sagt, wie er das Ganze so sieht und wo man vielleicht was verändern sollte.
Richtig.
Weil, und auch vielleicht Firmen, die sagen, hey, hört mal zu, das, was er da gerade abfragt, ist so steinalt, bringt's nicht mehr. Wir suchen Leute, die eher jetzt LVM können oder die Xen oder was weiß ich, Virtualisierung können. Sowas brauchen wir dann eher.
Ja, also Firmen werden sowieso auch vom LPI befragt und möglichst gut mit einbezogen.
Auch die LPIC 2 Zertifizierung ist in zwei Teile aufgeteilt?
Genau, es ist also spiegelbildlich zur LPIC 1. Es gibt zwei Teile, 201 und 202.
Und die muss ich auch wieder beide bestehen?
Richtig.
Im Gegensatz dazu LPIC 3, das ist ja schon Hardcore, aber da funktioniert es auch anders irgendwie.
Ja, genau. Also man hatte sich, als man das LPI-Programm gegründet hat, schon von vornherein festgelegt, man will irgendwann mal drei Stufen entwickelt haben. Die Stufe 3 hat sich dann immer etwas noch hingezogen von der Entwicklung her, aber seit 2006 gibt es auch LPIC 3-Prüfungen. Und da ist es jetzt vom Konzept her ein klein bisschen anders. Man braucht nicht zwei Prüfungen, um eine Zertifizierung zu erhalten, sondern es reicht schon eine und diese allererste sogenannte 301 Core-Prüfung, die sollte man auch als erstes ablegen, weil die anderen, die jetzt noch dazukommen, Zusatzprüfungen sind und wenn man jetzt die anderen besteht, dann nutzt das erstmal nichts, wenn man nicht die 301 Core-Prüfung bestanden hat. Also an der führt so gesehen hier jetzt nichts vorbei, die muss man auf jeden Fall bestehen.
Ihr habt aber auch zu den anderen LPIC-Sachen manchmal eine Zusatzprüfung. Also ich erinnere mich da an diese eine Univention-Geschichte. Gibt es das jetzt nur mit Univention? Gibt es da auch andere Sachen, wo man sagt, man muss LPIC 1 haben und kann dann so einen speziell auf eine bestimmte Firma, sagen wir mal, Distribution noch spezialisieren oder so?
Also erstmal zu LPIC 1 gibt es außer Univention auch noch eine Zusatzprüfung von Canonical für Ubuntu. Die dann auch genauso wie die LPI-Prüfung elektronisch in Testcentern abzulegen ist. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Prüfungsprogrammen, zum Beispiel von HP, wo dann auch LPIC 1 eine Voraussetzung ist oder eine Anerkennung findet. Also gibt es noch eine Reihe von weiteren Programmen, auch von IBM ist mir eine bekannt, wo LPI-Prüfungen eine Rolle spielen.
Ich kann also auch als Unternehmen kommen und sagen, hey, hört mal zu, ich würde auch gerne mal eure Expertise haben, ich will da auch so eine neue Zertifizierung entwickeln.
Durchaus. Also für weitere Entwicklungen von Prüfungen, da fühlen wir uns als Experten und stehen auch als Berater zur Verfügung.
Okay, wieder LPIC 3 jetzt, sonst kommen wir wieder vom Thema ab. Also ich habe jetzt, ich kann ja diese Korbprüfung machen und ich kann dann drauf andere Prüfungen machen. Was fragen die genau ab? Also die Korbprüfung ist 301.
Ja.
Dann gibt es 302 wahrscheinlich.
Genau, es gibt 302 und auch seit März dieses Jahres die 303. Ja, 301 ist deswegen Core, weil man hat sich dann in der Prüfungsentwicklung entschlossen zu sagen, das ist jetzt das Wissen, das soll auf jeden Fall ein Experte auf diesem Niveau haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist all das, was mit der Technologie LDAP und angrenzende Technologien zu tun hat. Mhm. Ja, da hat man festgelegt, das muss jeder können.
Also sowas, was jetzt in der Microsoft-Welt einen Active Directory Domain-Controller-Dingsbums.
Ja, genau. Für diejenigen, die da nicht so firm sind, also Active Directory ist eigentlich sowas wie eine Anwendung der LDAP-Technologie.
Ja, LDAP, DNS, Kerberos und noch, glaube ich, irgendwas.
Sind ja, paar
Sachen zusammengemixt, super,
genau.
Ja. Die da benutzen. Und ja, quasi sowas, obwohl ihr DNS ja schon ein bisschen in LPIC 2 abfragt, aber sowas in der Art müsste man da richtig groß administrieren können.
Richtig, genau. Mhm. Also da sollte man dann eben auch dieses Fachwissen schon beherrschen und das wird dann da dann auch entsprechend, wenn man es denn besteht, wird das bestätigt, dass dieses Fachwissen dann auch vorhanden ist.
Wenn ich dieses 301 habe, habe ich also schon eine LPIC 3 Zertifizierung diesmal, ne?
Richtig, das ist also bei einer Prüfung dann, die man besteht, die 301er, ist man dann LPIC 3 Core zertifiziert.
Gut, 302 macht was?
302 bezieht sich auf gemischte Umgebungen oder auch Mixed Environments. Da geht es dann immer um größere Systeme, wo sowohl Linux-Server als auch Microsoft Windows-Server zusammen sind und da geht es um diese ganze Thematik, was man alles wissen muss, um diese beiden verschiedenen Welten zu verbinden.
Oh, da kommen wir dann wieder in die Richtung Active Directory.
Ja, ja, genau.
Und Anbindung und sowas.
Ja, und dann spielt eben Samba hier vor allen Dingen die Kernrolle.
Ah ja, okay. Also auch wenn ich dann halt Windows-Clients in eine Domäne haben will, die mit Samba läuft.
Okay. Mhm.
Ah ja. Da holt ihr euch dann auch Experten rein, das heißt also da haben wir vielleicht die ganzen Cernet-Leute, die da Pate gestanden sind oder sowas.
Ja genau, da sind dann auch die entsprechenden Fachleute befragt worden und in die Entwicklung mit einbezogen worden.
Mhm. Und neu ist also, neu in Anführungsstrichen Ende 2008, 303 rausgekommen oder da hat die Entwicklung so angefangen?
Also angefangen hat schon so vor einem Jahr, also Anfang 2008. Das zieht sich doch immer etwas hin, das bekommt natürlich kein Mensch mit. Aber das zieht sich schon über ein Jahr hin und im Anfang März dieses Jahres ist dann diese Prüfung auch veröffentlicht worden. Steht also auch in jedem Testcenter zur Verfügung. Da geht es also ganz allgemein um Sicherheit oder Security. Und das ist auch ein sehr breites Thema natürlich, was auch nicht wieder herstellerspezifisch ist und versucht, möglichst alle relevanten Sicherheitstechnologien im Bereich Linux in der Prüfung zusammenzufassen.
Mhm. Kannst du sagen, was da noch so ein bisschen für Inhalte drin sind? Also was kann ich mir da, weißt du da, was da so gefragt wird?
Ich sag mal so in Stichworten Kryptographie, Sicherheit auf einem einzelnen System.
Da muss ich dann auch Firewall-Sachen und sowas wissen schon, oder?
Ja, genau. Also IP-Table spielt auch eine Rolle.
Ja.
Härten von Systemen.
SE-Linux, Armor
und sowas. SE-Linux ist auf jeden Fall mit drin.
Ja, okay.
Und Intrusion Detection und Prävention.
Mhm.
OpenSSL als Technologie spielt eine Rolle. GPG.
Mhm.
Nessus.
Mhm. Ja.
Und jetzt allgemein als Begriffe Multiple Network Services and Network Security Scanning.
Okay, also auch das Testen von Systemen, also dass ich gucke, sind hier Schwachstellen, also Nessus ist ja so eine Test-Suite, die ich auf ein anderes System loslassen kann und die dann sagt, ja, da solltest du vielleicht nochmal gucken und sowas. Da beschäftigt ihr euch also richtig hardcore, wie ich ein System so aufbaue, dass das sicher läuft oder einigermaßen sicher, weil absolute Sicherheit gibt es sowieso nie.
Richtig, also sagen wir mal so, die Personen, die das bestehen, die können dann auch wirklich nach draußen gehen und sagen, jawohl, ich bin ein Sicherheitsfachmann im Bereich der Linux-Technologien. Mhm. Das ist das Ziel.
Kommen da jetzt noch neue Prüfungen zu, also 303, das heißt 304, 305, 6, 7, 8?
Ja, es sind noch weitere geplant. Es gibt eine Roadmap, die auch vom LPI schon 2006 veröffentlicht wurde, und geplant sind in den nächsten Jahren noch Prüfungen auf diesem Dreier-Level zum Thema Hochverfügbarkeit und Virtualisierung, mhm. dann Web und Intranet und Mail und Messaging.
Okay. Aber da hört es dann erstmal auf.
Da hört es dann erstmal auf. Das reicht noch etwas. Das ist noch, sag ich mal, von der Arbeit her. Man hat sich vorgenommen, dass man jedes Jahr möglichst eine Prüfung realisiert. Das muss ja auch alles immer erstmal finanziert werden. Das ist so grob die Zielsetzung.
Weißt du denn schon, das heißt, ihr habt jetzt schon mit der Planung für 304 angefangen, oder?
Leider noch nicht, muss ich sagen. Schade. Es sollte, ja.
Hätte ich da jetzt noch fragen können.
Das wäre schön, ne? Kann ich leider nichts zu sagen. Also das, ich sag mal, im Moment ist an Arbeit so viel aufgelaufen, auch durch diese Prüfungserneuerung für LPIC 1 und 2, das war doch auch eine enorme Arbeit, dass man das jetzt etwas zurückgestellt hat, aber wir hoffen natürlich, dass wir da dieses Jahr noch mindestens eine Ankündigung auch für die nächste LPIC 3 Prüfung machen können.
Wie viele Leute sind denn nach LPIC 3 zertifiziert? Das sind noch nicht so viele, oder?
Es ist unterschiedlich weltweit, sagen wir mal. Ne? Also in Deutschland ist es vielleicht noch nicht so anerkannt, wie wir uns das wünschen.
Ich kenne, glaube ich, nur 2 Leute, die es haben.
Ja, es gibt noch ein paar mehr. Ja. Aber es ist auf jeden Fall was sich diejenigen, die es haben, schon noch großartig auf die Brust schreiben können, weil diese Fachleute sind noch rar. Mhm. Sehr viel anerkannter zum Beispiel ist es im japanischen Markt. Also da gibt es schon sehr, sehr viel mehr LPIC 3 Leute. Mhm. Aber wir arbeiten dran. Also das ist was, was wir noch stärker auch pushen müssen, dass die Firmen tatsächlich verstehen, dass die LPIC 3 zertifizierten Personen eben auch wirklich ganz besonderes Fachwissen beweisen können.
Ja, das ist dann so ein bisschen wie im Hauptstudium, da kann ich mir dann schon raussuchen, was ich weiß und was ich nicht weiß.
Ja. Während Zielsetzung ist übrigens, sollte ich nochmal erwähnen, nicht unbedingt, dass jede Person jetzt jede Prüfung hier auf dem LPIC 3 Level macht, sondern...
Das glaube ich gerne, ja.
Ja, das ist überhaupt nicht die Zielsetzung, sondern die Leute, die eben dann im Bereich gemischte Umgebungen arbeiten, dass die dann die LPIC 3 301er und die 302er machen und vielleicht dann noch eine dritte irgendwann, aber nicht jetzt jede Prüfung. Also das wird überhaupt nicht angestrebt.
Die Kosten dafür sind gleich wie bei den anderen oder ist es...
Es gibt nur einen kleinen Unterschied bei der 301er, die ist etwas teurer als alle anderen Prüfungen, aber ansonsten gibt es einen Standardpreis von 135 Euro.
Okay, was kostet die 301?
Die kostet 205 Euro.
Die wird auch zum Messen und so angeboten?
Auch, ja. Okay. Und dann auch jeweils vergünstigt auf Papier.
Aha. Mhm. Und da habt ihr schon ein paar Absolventen jetzt von auf der CeBIT oder sowas gehabt, oder?
Ja, durchaus. Also wir haben auch im EPIC 3er Bereich auch immer wieder ein paar Absolventen, ja. Mhm.
Gut. Gibt es da eigentlich schon Literatur zu? Oder wenn ich jetzt sage, drei, ich habe vielleicht schon eins, ich will mal zwei machen und drei will ich mir schon mal angucken.
Ja.
Da gibt es noch keine Bücher, oder?
Doch, es gibt schon für die 301er-Prüfung eine sehr gute Unterlage von IBM. Mhm. Also unter IBM Developer Works als Stichwort gucken. Da gibt es 6 Handbücher insgesamt für die 301er.
In Englisch.
In Englisch, ja. Ansonsten gibt es da noch nicht so viel. Das ist eben auch, jetzt sagt man gerade hier in Deutschland, weil das Thema noch eher frisch ist, noch nicht so viel Literatur, die jetzt speziell für die LPI-Prüfungen eingesetzt werden oder konzipiert sind. Aber es gibt natürlich schon eine ganze Menge an Fachliteratur, zum Beispiel zum Thema LDAP oder zum Thema Samba, was auch sehr gut geeignet ist.
Mhm. Habt ihr eine Liste, was gut geeignet ist, welches Buch ihr empfehlen würdet? Oder muss man sich das selber raussuchen?
Das müsste man sich im Moment für EPIC 3 noch suchen, aber wir haben durchaus eine Literaturliste auch auf unserer LPI-ATP-Seite.
Mhm. EPIC 3 Core, Mixed Environment, Security, High Availability and Virtualization und so, das klingt alles Englisch. Sind die Sprachen, also muss ich die Sachen alle in Englisch beantworten oder gibt es die in mehreren Sprachen?
LPIC 1 und LPIC 2 ist schon seit längeren Jahren jeweils auf Deutsch übersetzt. Auch jetzt die neuen Prüfungen auch sofort verfügbar auf Deutsch. Beim LPIC 3er Level ist es noch nicht so, weil das ist jetzt mal unser Empfinden hier im Markt doch praktisch alle Fachleute auf diesem Level dann auch mit Englisch so gut klarkommen, dass man hier erstmal entschieden hat, dass wir das nicht auf Deutsch übersetzen. Wir vertrauen da einfach drauf, dass die Fachleute firm genug sind in Englisch und das sogar lieber dann in Englisch ablegen als auf Deutsch.
Kann ich eins und zwei auch in Englisch ablegen, wenn ich das will?
Auf jeden Fall.
Okay, also das kann ich mir aussuchen.
Ja. Oder auch auf Portugiesisch.
Ja gut, das will ich nicht.
Oder auf Japanisch.
Japanisch. Französisch?
Französisch gibt es auf Papier auch, ja.
Da könnte ich meinen Französisch testen. Oh Gott. Das will ich vielleicht auch gar nicht. Aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, also möglich ist es. Mhm.
Gut, welche Bücher würdest du denn jetzt sagen? Also ich fange jetzt mal bei Elpik 1 an.
Ja.
Ihr habt jetzt die neuen Sachen gerade rausgebracht. Habt ihr dann alle Unterlagen schon auf die neue Version gebracht? Sind die Bücher neuen Versionen erschienen?
Es ist ja so, das API selber gibt keine Bücher raus, sondern da gab es ähnlich wie beim Training auch die Entscheidung, das ist total unabhängig vom API. API ist nur für die Prüfungen zuständig. Bücher und Training machen alles externe. Und so ist es jetzt hier auch. Das heißt also, wir müssen natürlich dann immer sehen, dass die Verlage dann auch nachziehen und ihre Literatur aktualisieren. Zu Elpik 1 gibt es jetzt aktualisierte Trainingsunterlagen von der Firma Linupfront, die auch dort bei der Firma direkt bestellt werden können oder eben auch über Trainings, die von Linupfront Trainern zum Beispiel gehalten werden, dann auch dort eingesetzt werden. Und es gibt das Elpik 1 Buch von Per Heinlein, was beim Open Source Press Verlag erscheint, mittlerweile auch verfügbar. In der, ich glaube, jetzt vierten Auflage.
Mhm. Also die bringen das auch immer dann raus, wenn ihr was ändert.
Ja, genau.
Okay. Und es gibt auch, habe ich gelesen, die Linux New Media AG aus München, die hat so eine Art Webcasting, Weblösung entwickelt, wo man die Sachen auch online sich trainieren lassen kann.
Ja, das ist ein neues Online-Lernportal. Da wird eine sehr interessante Technologie verwendet, die Linux New Media auch schon für Konferenzen seit längerer Zeit einsetzt. Und das wird jetzt hier auch fürs Training verwendet. Das ist also eine Video-Streaming-Lösung, wo man nicht nur einen einzigen Stream sieht, sondern zwei parallel. Und man sieht dann immer auf dem anderen Bildschirm parallel zu dem Bild des Trainers, was der Trainer gerade auf seinem eigenen Rechner macht. Mhm. Und der Trainer arbeitet dann fast ausschließlich auf einer Kommandozeile, sodass man also dann eins zu eins sehen kann, was der Trainer so alles auf der Kommandozeile macht. Mhm. Man kann dann also auch jeweils stoppen und dann sich so ein Command ganz in Ruhe angucken und auch kopieren und einfach mal austesten.
Kopieren, also so richtig Copy-Paste oder muss ich es per Hand abtippen dann?
Per Hand abtippen.
Okay, das wäre ja natürlich auch noch cool, wenn man da gleich, ich gleich sagen könnte, ich nehme jetzt mal den Bildschirm und kopiere es mir gleich raus, aber das geht noch nicht.
Das geht so nicht, nee. Okay. Muss ich abtippen.
Auch Folien würde ich da dann sehen, wenn er Folien benutzt und sowas. Ja,
genau. Also man sieht einfach immer genau das, was der Trainer auf seinem Bildschirm gerade hat, was auf dem gerade live läuft, das sieht man dann eben auch immer im Videostream. Und das parallel zu dem Kommentar, den der Trainer gibt oder den Anweisungen, je nachdem, oder den Informationen und dem Trainer selber.
Wer ist der Trainer da?
Also ist bisher ein Training umgesetzt worden und das ist ein Trainer vom Linux Hotel in Essen. Mhm. Geplant sind aber weitere Sequenzen, also sprich komplette Trainings. Das ist bisher also das Training zu der Prüfung 101, was umgesetzt wurde. Und zwar mit den neuen Lernzielen auch direkt. Und geplant sind aber schon auch weitere Trainings zu der Prüfung 102 und auch zu den Elpik 2 Prüfungen.
Da brauche ich schon eine DSL-Leitung, um mir die Sachen anzugucken, aber es läuft dann direkt im Browser.
Es läuft im Browser und man sollte natürlich eine möglichst breitbandige Verbindung haben, das ist richtig.
Mhm. Was kostet mich das? Weil das ist leider nicht umsonst, ne?
Das ist leider nicht umsonst, das kostet dann im Moment ein Training 299 Euro.
Mhm. Kann es sein, dass später dann mal irgendwelche Pakete angeboten werden oder so?
Ja, wenn es sich weiterentwickelt, genau, es gab jetzt einen Sonderpreis zur Einführung, aber seit 1. April gibt es jetzt erstmal diesen Festpreis von 299. Mhm. Da aber nebenbei, das möchte ich noch erwähnen, es gibt ein paar Demo-Videos, die man sich auch frei angucken kann, klar. Und auch Lernmaterial, was frei zugänglich ist. Und verbunden ist das Ganze auch mit einer Wiki, Wiki-Pages beim Linux Hotel.
Okay, Also da können sich Prüflinge schon mal gegenseitig helfen und sowas. Gibt es auch ein Forum oder so vielleicht, sowohl bei euch als auch beim Linux Hotel jetzt zu den Prüfungen?
Also bei dem neuen Videoportal gibt es auf jeden Fall ein Forum. Mhm. Es gibt auch noch eine andere Forumseite, die ich empfehlen kann. Das ist die lpi-academy.de, die auch von der Linux-Front als Projekt betrieben wird, wo es auch einen Prüfungssimulator gibt. Da kann man also auch einfach Fragen stellen oder auch untereinander sich austauschen.
Wenn ich jetzt Student bin, habe ich dann die Möglichkeit, da irgendwie billiger ranzukommen oder muss ich da auch immer den vollen Preis zahlen?
Da gibt es durchaus eine Möglichkeit, billiger ranzukommen. Das machen wir auch schon seit einigen Jahren. Und zwar gibt es ein akademisches Partnerprogramm, wo also mittlerweile schon eine ganze Reihe von Berufsschulen dran teilnehmen. Wir haben so um die 40 einzelne Organisationen in dem Programm. Das sind also hauptsächlich Berufsschulen und Universitäten.
Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, hey, hier an der Hochschule hätte ich gern mal so ein paar Lernmaterialien und das kostet ein bisschen weniger. Da kann ich dann ein paar Studenten durch die Prüfung schicken.
Ja, genau. Das wird dann also von den Hochschulen initiiert. Die schließen einen Partnervertrag mit dem LPI ab und können dann für eine jährliche Gebühr von 199 Euro inklusive dieser Gebühr dann Lernunterlagen für ihre Hochschule bekommen, können die auch so oft kopieren, wie sie möchten.
Okay, das zahle ich nur einmal und dann kann ich das so oft benutzen, wie ich will.
Ja, einmal pro Jahr. Und die Prüfung selber ist dann ähnlich wie auf Messen und Events so, dass die auf Papier ausgeliefert wird und das ganze Handling von uns übernommen wird und der Prüfungspreis liegt dann auch bei 75 Euro.
Okay. Muss dann jemand von euch vor Ort sein oder? Also für die Prüfung abnehmen? Oder?
Zum Start ja. Also beim ersten Mal werden dann eben die Fachkräfte, die dann dort vor Ort tätig sind, eingewiesen und danach aber nicht mehr. Wir machen eine Einweisung und danach sind diese Personen dann unabhängig. Das sind ja meistens Lehrkräfte, die sowieso ähnlich auch Prüfung abnehmen.
Mhm. Muss es die Universität direkt abschließen oder kann sich auch ein Fachbereich da oder...
Ja. Das geht auch mit dem Fachbereich. Also wir haben eine Reihe von einzelnen Fachbereichen, die bei uns Partner sind. Mhm. Ist auch teilweise so, dass eher so die universitätsinternen Mitarbeiter geschult und ausgebildet werden.
Ja, aber es wäre für bestimmte Studenten, also gerade bei Informatik und sowas, wäre es ja eigentlich auch wichtig, oder? Dass die so ein Angebot bekommen.
Richtig, das sehen wir natürlich auch so, klar. Und da gibt es, denke ich, immer noch sehr viel Bedarf, weil die Tendenz nicht unbedingt Richtung Linux geht. Mhm. Es ist so, dass, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon festgestellt, oft dieses Fachwissen schon erwartet wird. Also sprich, die Unis gehen davon aus, jetzt in den Informatik-Fachstudiengängen, dass dieses Fachwissen schon vorhanden ist. Fakt ist aber, dass es nicht so ist. Also hier wird eigentlich oft von falschen Voraussetzungen ausgegangen.
Also wir haben Betriebssysteme gelernt. Wir haben gelernt, wie der Linux-Kernel so aufgebaut ist und so.
Ah ja.
Das hatten wir in der Vorlesung. Aber kann natürlich an verschiedenen Hochschulen und Universitäten anders sein. Ne?
Das ist durchaus unterschiedlich. Die Unis in Deutschland sind so dezentral organisiert, die Fachhochschulen. Das ist also so eine unterschiedliche Landschaft, dass man da wirklich keinen Nenner drauf machen kann. Mhm.
Gibt es eine Liste bei euch, welche Hochschulen das anbieten? Also kann ja sein, ich stehe kurz vorm Studium und mir wäre das wichtig, dass meine Hochschule sowas anbietet.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Liste unter dem Stichwort LPI AAP. AAP steht für Approved Academic Partner. Gibt es eine Liste.
Mhm. Und ihr habt nicht nur für die vielleicht Studenten jetzt in Deutschland, sondern ihr habt auch was für Auszubildende in der Schweiz ein Angebot, dass die Prüfung günstiger ablegen können.
Richtig, da gibt es eine Initiative, die geht auf die zwei Schweizer Verbände CH Open und Swiss ICT zurück. Die sponsern Prüfungen speziell für Auszubildende in der Schweiz. Eine natürlich aus unserer Sicht sehr lobenswerte Aktion. Hiervon können also die Azubis profitieren in der Form, dass erstmal grundsätzlich der Prüfungspreis nochmal auf die Hälfte reduziert wurde, also dann nur noch 35 Euro beträgt für die Azubis. Und es gibt dann ein Ranking innerhalb dieses Jahres. Es ist also eine Jahresaktion jetzt zum zweiten Mal wieder angelegt. Für die 30 punktbesten Prüfungsergebnisse werden auch diese 35 Euro noch zurückerstattet. Das heißt also, die Azubis können dann die LPI-Prüfung komplett kostenfrei machen.
Das ist ja dann schon Ansporn.
Ja, das ist also, denke ich auch, also kommt auch ganz gut an. Also wir haben da schon letztes Jahr eine ganze Menge Azubis gehabt in der Aktion, die da mitgemacht haben und ja, hoffen auch, dass es dieses Jahr wieder genauso wird und arbeiten dran.
Mhm.
Und
wann ist dann diese, also von wann bis wann ist das Jahr? Ist es das richtige Jahr oder habt ihr da irgendwie, fängt es mittendrin an oder so?
Es ist das richtige Jahr. Also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche in Bern die ersten Prüfungen gehabt. Es gibt ja in der Schweiz eine durchaus mittlerweile schon bekannte Linux, ein Linux-Fachkongress. Das ist die Open Expo, die findet zweimal im Jahr statt, einmal in Bern und einmal in Winterthur. Und dort wird das unter anderem auch angeboten. Wir haben aber zum Beispiel auch einen sehr fleißigen akademischen Partner in der Schweiz, in dem Ort Baden. Die nehmen dort zum Beispiel die Prüfung direkt ab. Und dann gibt es auch in Zürich eine Vereinigung, sowas wie eine überbetriebliche Ausbildung, die dort sich auch einsetzen. Also es gibt schon einige Ansprechpartner, die dort auch sich einbringen.
Ist es geplant, das auch auf andere Länder, Deutschland, Österreich oder sowas zu übertragen?
Ja, das ist also ein Projekt, was wir in nächster Zukunft angehen. Es ist unser Wunsch, dass solch ein besonderes Angebot für Auszubildende in allen Ländern, in denen wir verantwortlich sind, in Zukunft existiert. Da arbeiten wir dran. Und nicht nur bei uns, also es könnte durchaus irgendwann mal so eine LPI-Weltmeisterschaft für Azubis geben. Dass es also auch nicht nur auf uns, auf unseren Bereich hier regional beschränkt ist, sondern sowas wie eine Azubi Championship mal eingerichtet wird.
Eine Olympiade.
Ja.
Die LPI-Olympiade. Okay. Dann würde ich mal noch sagen, was habt ihr als nächstes vor? Wie geht's weiter? Was ist zukünftig so geplant?
Also was kurzfristig geplant ist, es gibt eine Partnertagung in Kassel Ende dieses Monats und da geht es natürlich auch sehr stark um die Inhalte und auch um Wissenstransfer. Wir haben ja drei verschiedene Partnerprogramme. Zwei habe ich ja schon mittlerweile genannt im Interview. Und ein drittes dreht sich um Firmen, die im Bereich Software Solutions angesiedelt sind, die also im Linux-Bereich als Systemhäuser arbeiten, zum Beispiel Webhosting anbieten und so weiter. Und da geht es natürlich auch um Wissensaustausch und auch um Verbesserungen der Qualitätssiegel. Also sprich, so ein Partnerprogramm, das bleibt ja nicht stehen, sondern es entwickelt sich ständig weiter. Auch bei dem Trainingspartnerprogramm für private Trainingsfirmen, also dem ATP-Programm, gibt es eine Weiterentwicklung. Da gibt es eine neue Software, die wir zurzeit entwickeln, mit der dann auch der Service und die Betreuung dieser Trainingspartner verbessert wird.
Ja.
Das sind eigentlich, wenn wir so wollen, sind das natürlich so laufende Qualitätsverbesserungen, um die wir uns da kümmern.
Und irgendwann dann mal Prüfungen 304, 305, 306?
Ja, da sind wir natürlich auch ein Stück weit immer mit beschäftigt. Da gibt es ja diese Beta-Prüfungen, die wir uns kümmern, die wir organisieren, zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen speziellen Event dieses Jahr, wo wir uns auch noch ganz speziell drum kümmern werden. Das ist das 10-jährige Jubiläum des LPIs. Das LPI wird also dieses Jahr offiziell 10 Jahre alt und da werden wir auch noch ein bisschen was organisieren.
Mhm. Habt ihr da so ein bestimmtes Gründungsdatum oder wann macht ihr da was?
Also man kann schon sagen, dass es ein bestimmtes Gründungsdatum gibt.
Mhm. Aber du weißt es gerade nicht, oder?
Also im September 1999 wurden die ersten LPI-Prüfungen abgehalten.
Mhm. Also das heißt ja, vorher müsstet ihr euch schon gegründet haben.
Ja, die LPI-Prüfung war dann natürlich schon im Jahr davor. Mhm. Ja.
Ja, und da feiert er so ein bisschen auf dem Linux-Tag.
Ja, genau, das wird dann auch auf dem Stand am Linux-Tag sichtbar sein, dass wir dann auch unser 10-jähriges Jubiläum haben.
Gibt es eine Standparty?
Schauen wir mal, ja.
Okay. Gibt's Free Beer? Freies Bier.
10-Jahres-Bier.
10-Jahres-Bier.
Also, oh. Irgendwas werden wir da schon machen.
Wenn ich jetzt sage, ich kenne mich selber bei Virtualisierung total toll aus und ja, wenn ihr da ja jetzt vielleicht doch mal Hilfe braucht, Ja. Wie kann ich jetzt mitmachen?
Also der beste Kontakt ist erstmal immer persönlich, ne? Dass man versucht, zu einem Mitarbeiter des LPIs Kontakt aufzubauen. Oder dass man jemanden kennt, der da in dem Bereich schon arbeitet. Also einfach den persönlichen Kontakt suchen auf Kongressen oder in Veranstaltungen. Oder eben auch über die Mailingliste, über die Developer-Mailingliste am besten.
Gut, das finde ich alles auf eurer Seite, wie ich da so hinkomme. Vielleicht kannst du noch mal kurz URL sagen, wo ich euch finde.
Ich sag mal, die Developer, die ist so ein bisschen kryptisch. Insofern würde ich die lieber dann als URL vielleicht auf die Website von Radio Tux packen.
Ja, ich meinte natürlich ganz normal eure Hauptseite, dass ich mich da durchklicken kann.
Ja klar, also da gibt es zwei Homepages. Das ist die www.lpice.eu oder hier für den deutschen Bereich LPI German e.V. Das ist die lpi-german.de. Mhm. Und dann natürlich international wichtig, da stehen auch viele Infos, die nicht bei uns stehen, ist die lpi.org.
Da finde ich dann alles, was den internationalen Bereich angeht.
Ja, das ist dann die weltweite Seite.
Okay, dann waren das so meine Fragen. Aber es sei denn, wir haben irgendwas vergessen. Du willst noch irgendwas loswerden oder so?
Also ich möchte einfach vielleicht nochmal ein Dankeschön an alle freiwilligen Helfer loswerden, die immer wieder auch sehr unermüdlich für uns überall im Einsatz sind. Ohne die wäre das LPI sicher nicht da, wo es heute steht. Das unterscheidet uns auch von sicher anderen Angeboten im Markt. Ja, also der Community-Gedanke, der ist bei uns schon sehr stark verankert und wir wissen, was wir daran haben und versuchen uns auch ähnlich wie Softwareprojekte in diese Richtung aufzustellen. Ja, ansonsten denke ich, also wir sind da schon so ziemlich alles durchgegangen jetzt mittlerweile, was uns im Moment besonders beschäftigt.
Ich denke, das LPI würde gar nicht machbar sein, oder? Ohne die ganzen freiwilligen Helfer. Also das wäre ja nicht durchzuhalten, wenn ihr nur 3-4 Beschäftigte hier für den Europaraum seid.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also der Input alleine, der fachliche Input, aber auch praktische Hilfe, das ist ganz wesentlich da an der Stelle, dass wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen.
Und die Standbetreuung auf Messen, Kongressen und
sowas. Ja,
so ein paar paar Leute sieht man natürlich immer wieder, das sind auch immer nicht wieder dieselben, die auch bei euch rumlaufen.
Genau, das ist dann eben der harte Kern oder der Stamm der Leute vom LPI e.V.
Habt ihr auch so regelmäßige Community-Treffen oder so, wo sich die Leute mal treffen außerhalb von den normalen Veranstaltungen oder macht ihr sowas eher gar nicht?
Doch, haben wir schon. Also wir haben natürlich immer die e.V.-Sitzungen, das ist das eine. Wir haben jetzt aber auch zweimal schon zum Ende des Jahres ein Wochenende organisiert. Das erste Mal in Kassel und letzten November war das in Essen im Linux Hotel.
Das ist schön da.
Ja, ja. Also da waren wir absolut glücklich und es war ein tolles Wochenende. Ja. Fachlich interessant, aber auch mit einem hohen Erlebniswert.
Ja, ist also gerade im Sommer ist da wirklich schön. Kann man sich mal angucken. Also nicht nur, wenn man pauken will, sondern auch, wenn man mal ein bisschen relaxen will.
Ja.
Wir waren ja mit Radio Tux auch einmal da und haben dann eine Runde Wii gespielt und haben unsere neue Webseite da geplant und ja, also ist echt nett da.
Ja, kann man empfehlen.
Ja, genau. Und jetzt habt ihr noch einen Grund mehr, dort mal hinzugehen, nämlich sich einfach mal die LPI-Sachen anzugucken oder halt eins der Bücher kaufen, eins der Lernmaterialien. Kriegt man bei euch auch so? Also kann ich auch sagen, oder nee, da muss ich zu einem der Partner gehen. Ne?
Ja, wie gesagt, also LPI selber macht das Ganze überhaupt nicht. Ne? Mhm. Das machen alles Firmen, externe, die bieten das an.
Okay, also da dann doch einfach nochmal nachgucken und ja, sich ein Buch kaufen, ausleihen, wie auch immer. Weil ich denke mal, die Akzeptanz im Markt ist da und wenn man viel mit Linux macht oder irgendwas in die Richtung machen will, dann kann es nicht schaden. Eine LPI-Zertifizierung zu haben, zumindest mal die erste. Ist ja auch noch so immer so ein Ziel von mir. Hab auch gedacht, müsste ich eigentlich irgendwann mal machen. Problem ist immer die Zeit. Das ist so ein bisschen.
Ja, das ergibt sich dann meistens, wenn man von irgendwoher einen Druck bekommt, sprich, wenn man sich bewirbt und dann wird man dann gefragt bei der Bewerbung, ja, haben Sie denn auch die LPI-Zertifizierung? Kann durchaus passieren.
Okay. Hoffen wir mal. Vielleicht mir jetzt nicht. So, gut. Dann vielen Dank, Klaus. Und wir hören uns vielleicht auch mal wieder irgendwann, spätestens dann auf dem Linux-Tag oder so, sieht man sich bestimmt wieder. Ich danke dir, das war Klaus Berla vom LPI, ja, Europa e.V., German e.V., was sage ich da? Was
LP, da LPI Central Europe.
LPI Central Europe. Vielen Dank.
Danke auch, Ingo.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.